MENA Watch, der Talk.
Ich darf jetzt herzlich Daniel Spierer begrüßen. Ich glaube, ich muss Sie nicht lange vorstellen. Sie waren lange Journalistin im österreichischen Rundfunk, waren dann sehr erfolgreiche Direktorin des Jüdischen Museums in Wien und sind jetzt Kulturmanagerin, also sehr umtriebig noch aktiv in der Branche. Ich möchte heute
Herausgeberin einer jüdischen
Herausgeberin von Nu, genau, habe ich jetzt ganz vergessen, seit Jahren schon. Ich möchte mit Ihnen heute über den 7. Oktober, über den Jahrestag sprechen. Es hat ja am Montag am Ballhausplatz eine Veranstaltung gegeben, eine Gedenkveranstaltung. Es waren jetzt nicht so viele Leute dort. Ich war selbst dort um die 1000 Menschen, also ich habe eigentlich mehr erwartet. Und es gibt dann Berichte von Besuchern, die nach Hause gegangen sind mit kleinen Israel-Flaggen, die dann beschimpft und angepöbelt worden sind. Das hört man immer wieder von Juden in Österreich, aber auch in Europa. Wie sehr hat sich das verändert für Sie, das Leben im vergangenen Jahr? Haben Sie auch so Erlebnisse, respektive was ist da wirklich passiert die letzten 12 Monate im Zusammenleben in Europa?
Es ist das Erschütternde, dass eine Täter-Opfer-Umkehr sich vollzogen hat. Und zwar bereits am 7. Oktober am Abend. 7. Oktober abends in der Innenstadt gab es Freudenkundgebungen, zugegeben klein, glücklicherweise, aber es hat stattgefunden. Und es finden seitdem immer wieder pro-palästinensische Demonstrationen, Kundgebungen statt, so auch am 7. Oktober heuer. An diesem 7. Oktober 2024, wo am Ballhausplatz die Kundgebung stattgefunden hat, hat gleichzeitig am Stock im Eisenplatz, am Graben, eine pro-palästinensische Kundgebung stattgefunden. Jetzt kann man sagen, eine pro-palästinensische Kundgebung ist vielleicht in Ordnung, aber das sind Kundgebungen, die richten sich gegen Israel. Das sind Kundgebungen, bei denen zum Teil zur Vernichtung des Staates Israel aufgerufen wird. Und das geht nicht, das ist nicht in Ordnung. Und meiner Meinung nach war das schon ein nicht gerade sensibles Signal, dass man es gestattet hat, am 7. Oktober diese Kundgebung mitten in Wien stattfinden zu lassen.
Aber was sind Ihre persönlichen Erlebnisse des vergangenen Jahres? Also wie haben Sie das wahrgenommen? Wie gibt es Attacken oder Angriffe oder auf Social Media, Postings etc.? Hat das zugenommen?
Also in meinem Fall eigentlich weniger, obwohl ich also praktisch täglich aus Nachrichten aus Israel poste. Ich poste jeden einzelnen Soldaten, leider auch unlängst eine Soldatin, die getötet worden ist in diesem Krieg gegen die Hamas oder auch gegen die Hezbollah. Also so gesehen, ich verstecke mich nicht, im Gegenteil, ich bin da sehr aktiv. Und glücklicherweise, muss ich sagen, halten sich die negativen Reaktionen in Grenzen. Im Gegenteil, ich bekomme sehr viel Zuspruch, auch aus der Blase sozusagen, unter Anführungszeichen, ja, aus der Bubble. Das bestärkt mich eigentlich. Ja. Und ich werde da ganz sicher nicht schweigen und ich werde jede Diskussion gerne annehmen. Das ist gar keine Frage.
Sie haben es vorher schon gesagt, letztes Jahr am 7. Oktober hat es zuerst eine Welle der Solidarität mit Israel gegeben. Das ist aber relativ schnell gekippt. Wenn wir heute drauf schauen, ist eigentlich Israel unter Anführungszeichen das Böse. Es gibt weltweit Demonstrationen, es gibt Uni-Besetzungen. Wie ist dieser Bruch passiert? Warum ist das so schnell passiert?
Ich denke, dieser Bruch, gerade wenn Sie die Universitäten ansprechen, ist nicht zufällig passiert. Das ist etwas, das über Jahrzehnte meiner Meinung nach vorbereitet worden ist, indem besonders von Katar die amerikanischen Elite-Universitäten und auch viele Privatuniversitäten außerhalb der USA von Katar finanziert worden sind. Das hat dazu geführt, dass Katar auch mitentscheiden konnte oder Menschen, die man eingesetzt hat, wer dort die Rektoren sind, die Präsidenten dieser Universitäten, wer dort die Unterrichtenden sind. Und die konnten in diesen letzten Jahrzehnten eigentlich sehr gut den Boden vorbereiten.
Das heißt, die Kataris haben Unis finanziert mit Sponsoring und haben dann auch Einfluss gehabt in die Direktoriumsbesetzung.
Wie ich es gerade beschrieben habe. denn es war ja augenscheinlich, wie konzertiert an den Universitäten diese Proteste losgebrochen sind. Ich bin von einer Universität zur anderen gefahren, also ich war gerade zufällig in Boston, als das geschehen ist, an der Universität meiner Tochter, wo nur ganz kurz sozusagen ein Aufflackern war und der dortige Präsident sofort das unterbunden hat. Aber wir sind dann wenige Kilometer nach Harvard gefahren und dort hat es schon ganz anders ausgesehen, das Encampment. Dann war ich auf der Columbia University wenige Tage später und habe die identischen Zelte gesehen. Es hat alles so ausgesehen, als ob da jemand groß eingekauft hätte.
Okay.
Es war wirklich augenscheinlich und diese Zelte sehe ich dann auch in Europa an diversen Universitäten. Also da kann ich nicht mehr von einem Zufall ausgehen.
Jetzt wird der Druck auf Israel immer größer. Also Israel wird Bruch des Völkerrechts vorgeworfen, Genozid etc. Auch einige Staaten, wie zum Beispiel Frankreich, der französische Präsident Macron distanziert sich, will jetzt keine Waffen mehr liefern. Und auch in den USA bei den Demokraten merkt man, dass eine gewisse Distanz auch hinsichtlich der Wahlen jetzt im November zu bemerken ist. Wie lange hält Israel diesen Druck noch stand?
Israel ist ein starkes Land, Israel ist eine starke Demokratie, es ist sehr lebendig und ich denke, Israel wird dem schon standhalten können. Man muss natürlich auch bedenken, dass jemand wie Präsident Macron auch im eigenen Land Probleme hat. Es gibt eine sehr, sehr große muslimische Bevölkerungseinheit in Frankreich und solche Signale richten sich natürlich sozusagen innenpolitisch an die eigene Bevölkerung, weil er ganz genau weiß, diese Banlieues, da ist der ganz große Sprengstoff drinnen. In den USA ist es ganz ähnlich. Wir haben da natürlich den Wahlkampf vor uns. Wir haben die Wahlen ja in wenigen Wochen. Und da ist ganz klar, dass man auch auf verschiedene Wählerschichten schaut.
Aber können Sie mir erklären, warum triggert Israel so? Der ehemalige Zeitherausgeber Josef Joffe hat in einem Kommentar in der NZZ geschrieben, ich zitiere, Israel wird zum globalen Schurken stilisiert, es büßt für die imperialistischen Sünden des Westens. Teilen Sie diese Ansicht?
Ich sage, Israel kämpft den Kampf für uns alle. Ja, Israel kämpft da tatsächlich gegen diese grauenvollen, tatsächlich bösen Mächte. Und diese Axis of Evil, um das zu zitieren, die ist da. Ja? Die ist da, das ist der Iran als Superdrahtzieher, der wirklich diese gesamten Terrorgruppen finanziert. Das ist der Iran, der ja nicht nur Israel im Visier hat, ja, sondern dem... Also ist nicht der Iran, denn ich trenne schon sehr deutlich zwischen der iranischen Bevölkerung und dem iranischen Regime. Die Bevölkerung, die großflächig und mehrheitlich dieses Regime nicht will, ja, und da hätte Israel oder hätte auch die westliche Welt die Aufgabe, auch Israel zu unterstützen, dieses Regime auszuhebeln.
Aber es passiert gerade das Gegenteil. Ich möchte auf den Iran dann gleich noch kommen und auf die aktuelle Kriegssituation. Die Kritik an Israel geht ja mittlerweile quer durch alle Bevölkerungsschichten. Es ist auch sehr viel Antisemitismus dabei, das muss man einfach dazu sagen. Kein anderer Konflikt weltweit wird so rezipiert wie derzeit der in Israel. Aber es gibt zum Beispiel die Kritik, dass man sagt, die Opferzahlen stehen nicht mehr in der Relation. Das ist momentan das Hauptthema. Wenn man sagt, Gazastreifen von Hamas Gesundheitsministerium, muss man immer dazu sagen, sind Opferzahlen 30.000, 40.000 genannt. Libanon weiß man es jetzt nicht genau. Was antworten Sie darauf, auf dieses Argument?
Ich antworte darauf, dass Israel einen Krieg führt, nicht einen konventionellen, einen Krieg, wie wir ihn alle kennen. Es stehen sich nicht Soldaten gegenüber feindlicher Armeen, sondern es steht die israelische Armee einer Terrororganisation gegenüber. Und zwar nicht nur im Süden, sondern auch im Norden. Dort die Hisbollah, da die Hamas, ganz zu schweigen von den Houthis, wo ich auch sage, von denen hat man vor einem Jahr praktisch kaum etwas gehört, wenn man sich nicht unbedingt mit dem Nahostkonflikt beschäftigt hat. Und davon müssen wir einfach ausgehen. Es handelt sich gerade bei der Hamas um eine Terrororganisation, die sich hinter der eigenen Bevölkerung versteckt, die sich in Schulen, in Moscheen, in Spitälern versteckt. Das ist evident. Also dafür gibt es eindeutige Beweise. Und Israel versucht, diesen Krieg so zu führen, dass es zu möglichst wenig Zivilisten unter den Opfern kommt. Ja. Wir hören die Zahlen der Hamas. Wir können sie nicht überprüfen.
Nicht verifiziert.
Wir sehen Bilder, die von der Hamas gedreht werden. Und da sehen wir natürlich Zerstörungen. Ich höre, dass es sehr wohl Viertel gibt, die nicht zerstört sind. Mhm. Und es ist eine Katastrophe, dass dieser Krieg so geführt werden muss. Und es ist die große Katastrophe, dass der Hamas ja die Opferzahlen nicht nur egal sind. Die Hamas möchte so viele Opfer wie möglich, damit man dann sagen kann, bitte seht her, was die Israelis tun. Mhm. Ich kenne Fälle, ich habe selbst Soldaten erlebt, verwundete Soldaten, die aufgehört haben zu schießen, weil Kinder herausgelaufen sind. Die Hamas hat diese Kinder vorgeschickt, weil sie gewusst haben, die israelischen Soldaten werden niemals auf ein Kind schießen, ja, um hinter den Kindern hervorzukommen und die Soldaten zu erschießen. Ja. Ich habe selbst mit solchen Soldaten gesprochen, die heute schwerst verwundet sind und in diesem Kampf die Kinder schützen wollten. Das muss man sich immer vor Augen halten, dass es ein absolut ungleicher Krieg ist, ein ungleicher Kampf, ein Kampf gegen eine Terrororganisation, die aus wirklichen Bestien besteht, weil, wie wir es gesehen haben, am 7. Oktober 2023, ich war in diesen Dörfern, ich war in den Kibbuzim, ich habe gesehen, wie es dort aussieht, wie dort gewütet worden ist. Aus meiner Familie ist selbst jemand Opfer geworden. Also ich weiß, wovon ich spreche.
Jetzt geht dieser Krieg seit einem Jahr, dieser Mehrfrontenkrieg, muss man dazu sagen, ist ja nicht nur die Hamas im Gazastreifen. Sie haben es ja vorher gesagt, es ist der Libanon, der Angriff aus dem Iran, dann natürlich aus dem Irak und Syrien und natürlich auch aus dem Jemen. Was macht dieser Krieg mit der Gesellschaft in Israel? Also wie hat sich diese Gesellschaft verändert dieses Jahr?
Die israelische Gesellschaft ist seit der Staatsgründung in einem Kriegszustand. Das muss man sich immer vor Augen halten. 1948, es gab den Teilungsplan, es gab die Perspektive für eine Zwei-Staaten-Lösung, wie sie heute immer wieder gefordert wird. Das war auf dem Tisch. Israel hat diese Zwei-Staaten-Lösung akzeptiert, hat gesagt, wir gründen einen eigenen Staat und ist noch in derselben Nacht von den arabischen Staaten angegriffen worden. Seitdem befindet sich Israel in einem kontinuierlichen Kriegszustand. Jeder, der oft nach Israel reist, hat Bombenangriffe erlebt, hat Raketenangriffe erlebt, war in Schutzräumen. Und das erlebt die Bevölkerung von Israel tagtäglich. Und seit dem 7. Oktober in einer Massivität, wie es vorher noch nicht da war. Aber man muss sagen, dass die israelische Gesellschaft dadurch eigentlich gestählt wurde. Ja. Es ist natürlich auch schwierig, wenn man daran denkt, dass jede Familie in Israel betroffen ist, denn jeder in der Familie hat Soldaten, hat eine Soldatin in der Familie, die Kinder stehen an der Front. Also es ist jede Familie seit Jahrzehnten im Kriegszustand und mit diesem Krieg betroffen. Und daher ist es de facto, ja, leider jetzt noch verstärkt, aber es ist fast der Alltag.
Es geht ja ein bisschen ein Bruch durch die israelische Gesellschaft, was die Politik betrifft. Die Regierung Netanyahu wird stark kritisiert, nicht nur im Westen, sondern auch in Israel selbst. Wie nehmen Sie das wahr? Beziehungsweise eine Zusatzfrage, würde die unter Anführungszeichen Kriegspolitik, wenn man es so nennen kann, unter einer anderen Regierung anders aussehen als unter der Regierung Netanyahu?
Ich nehme die Proteste selbstverständlich wahr. Ich war selbst bei den Protesten mehrmals dabei in Israel, auch jetzt da im Sommer, als ich dort war. Das heißt also, die israelische Demokratie ist eine sehr lebendige, wie ich es vorher auch angesprochen habe. Ich denke aber, dass kein anderer Regierungschef, also hätte jeder Regierungschef, egal wie er heißt, hätte so reagiert. Weil man muss sich wirklich vor Augen führen, diesen 7. September vor einem Jahr, es war ein Feiertag, 7. Oktober, pardon, den 7. Oktober vor einem Jahr, es war ein Feiertag, es war ein Schabbat. Die Menschen sind in der Früh aufgestanden, es war ein herrlicher Tag und plötzlich dringen in die Dörfer diese Mörder ein und verüben das katastrophalste Massaker seit dem Holocaust. Auf einem Musikfestival junge Menschen, die friedlich dort tanzen, die Frieden wollen und den Frieden feiern, werden dort niedergemetzelt, die Frauen vergewaltigt, die Menschen massakriert. Ich habe mit einem jungen Mädchen gesprochen, die mit ihrem Freund auf dem Festival war, eine Brasilianerin, die 4 Jahre zuvor nach Israel ausgewandert ist. Und sie konnte sich in ein Schutzhäuschen bei den Bushaltestellen im Süden von Israel gibt es solche Schutzhäuschen, weil es ja permanent Raketenangriffe gibt, die aber keine Türen haben, weil man hat nicht damit gerechnet, dass es je zu einem Angriff am Boden kommen könnte. Und sie hat sich dorthin gerettet, wie viele andere auch. Und diese Häuschen sind natürlich winzig klein. und sie hat das Gefühl, es waren dort 40 Leute drinnen, dichtest gedrängt. Sie war ganz hinten und hat dadurch überlebt, weil die Hamas hat alle, die davor waren, getötet. Und sie ist stundenlang unter den Leichen gelegen und hat so überlebt. Ich habe sie auch gefragt, ob sie jetzt daran denkt, in ihr eigentliches Heimatland Brasilien zurückzugehen. Und sie hat gesagt, nein, ich fühle mich nur in Israel sicher, ich bleibe hier. Das heißt, wenn wir all das uns vor Augen führen, dann können wir uns nur ausmalen, dass eigentlich kein anderer Regierungschef anders gehandelt hätte.
Ja. Also Netanyahu in dem Fall. Ich habe vor kurzem mit dem Rektor des Österreich-Hospiz, Markus Bugner, gesprochen. Und der hat was sehr Interessantes gesagt. Erstens, dass es sehr viel Diskurs innerhalb der Gesellschaft gibt, aber auch innerhalb der palästinensischen Gesellschaft. Und was er spannend gesagt hat, ist dieses Vertrauensverhältnis zwischen Palästinensern und Israelis. Es gibt ja sehr viele Palästinenser, die in Israel gearbeitet haben. Das ist jetzt alles gestoppt. Und er sich die Frage gestellt hat, was ist die Aussicht, also was ist die Perspektive? Wie kann man das nur ansatzweise wieder kitten? Also sprechen wir jetzt einmal vielleicht in ein paar Monaten, wo vielleicht der Krieg eingedämmt ist. Wie ist da Ihre Prognose, wie kann das sein? Also es kann ja dieser Status quo, der jetzt ist, nicht auf Dauer beibehalten werden.
Es ist ein tiefer Vertrauensbruch auch bei den Menschen, besonders im Süden, die am meisten betroffen waren, in den Kibbuzim, also in den Dörfern, die überfallen worden sind von der Hamas, haben Menschen gelebt, die absolute Friedensaktivisten waren. Die Frieden wollten mit den Palästinensern, die palästinensische vermeintliche Freunde hatten. Wir wissen heute, dass die Menschen, die aus Gaza, die in die Kibbuzim, in die Dörfer eingeladen worden sind oder dort gearbeitet haben, Pläne gezeichnet haben für den Angriff. Mhm. Es gibt die Pläne, wo sie schreiben, hier ist eine Frau alleine, hier gibt es einen Hund, dort, der hat besonders viele Waffen, vorsichtig und so weiter. Das heißt, es ist ein ganz, ganz tiefer Vertrauensbruch. Und ich glaube, es wird sehr, sehr lange dauern, bis dieses Vertrauen wieder aufgebaut werden kann. Ja. Diese Menschen haben sich in Israel ganz bewusst dort angesiedelt, eben um Kontakt zu haben mit der palästinensischen Bevölkerung aus Gaza. Ja. Sind ja Kibbuzim, die sind direkt am Zaun. Ja. Ich war in Be'eri, also es ist so nahe an der Grenze zu Gaza. Und da denke ich, das wird sehr, sehr lange dauern. Denn wenn man miterlebt hat, wie der ein Familienmitglied abgeschlachtet worden ist oder als Geisel genommen worden ist von Menschen, die man eigentlich kennt oder Helfershelfern, die von Menschen, die man kennt, dann wird das schon sehr lang dauern.
Aber wie ist so, Sie kennen das Land gut, leben da auch zum Teil, wie kann man das nur ansatzweise wieder in eine geregelte Bahn bekommen? Was müsste wirklich passieren? Also der Krieg muss einmal vorbei sein. Die Hamas und Hisbollah, sagen viele Experten, man kann das nicht auslöschen, die Ideologie. Es wird immer latent da sein. Und mit wem kann man sprechen auf der palästinensischen Seite? Wer ist da überhaupt?
Es müsste gemäßigte Stimmen geben. Und diese gemäßigten Stimmen fehlen. Es müsste auch, finde ich, also ganz, ganz wichtig, dringend darauf geschaut werden, wie das Bildungssystem in den palästinensischen Gebieten läuft, welche Schulbücher dort verbreitet werden, welche Inhalte in diesen Schulbüchern zu lesen sind. Es beginnt beim Kindergarten, wo bereits in auch Cartoons Juden als Feindbild dargestellt werden, Israelis als Feindbild dargestellt werden. Und das gilt es in erster Linie mal zu ändern und anzugreifen. Jetzt unbedingt, also wenn das so weitergeht, dann kann sich nie etwas bessern. Und dann kann man nie sagen, wo sind die gemäßigten Stimmen? Denn die gemäßigten Stimmen, man kann, ja, die Kinder werden schon erzogen zur Feindschaft.
Aber gibt es jetzt diese gemäßigten Stimmen, wo Sie glauben, dass es einen Dialog geben könnte?
Wenn die gemäßigten Stimmen da wären, dann hätten sie sich jetzt auch schon gemeldet. Und wenn wir uns den sogenannten palästinensischen Botschafter in Österreich anhören, dann frage ich mich, wie das möglich ist. Und frage mich auch, wie ist es möglich, dass es hier kaum mal in der Öffentlichkeit keine Aussage gibt von einem gemäßigten Palästinenser. Wir vermissen das.
Das ist ja eine spannende Debatte, weil die muss es ja auch geben, oder beziehungsweise es gibt es ja tatsächlich, die eine differenzierte Meinung haben, die aber durch, ich sage mal, diesen islamistischen oder religiösen Part einfach überdeckt wird. Glauben Sie, dass das ansatzweise irgendwie gekippt werden kann, dass es auch innerhalb der palästinensischen Gesellschaft ein Umdenken geben kann oder muss sozusagen, so können wir einfach nicht weitermachen, weil wir verlieren jegliche Lebensgrundlage, wir können nicht alleine existieren, das geht nur mit Israel. Muss es da oder kann es da zu einem Umdenken kommen oder ist das absolut illusorisch im gegenwärtigen?
Also ich bin eigentlich eine hoffnungslose Optimistin, aber in dem Fall sehe ich nur wenig Schimmer am Horizont, muss ich sagen, weil eben die Erziehung dahingehend ist, dass das schon von der Schule an, vom Kindergarten an, das Feindbild Israel vorgelebt wird und vorgesetzt wird, den Kindern, schon auch den Kleinkindern, und da müsste man ansetzen. Ja. Und da reden wir aber, glaube ich, doch schon von einer längeren Zeit.
Das müsste über Jahrzehnte brauchen gehen, das Ganze. Das heißt, so wie der israelische Staatsgründer gesagt hat, diesen Konflikt kann man eigentlich nicht lösen, sondern nur managen in der Form. Glauben Sie, wird das auch in Zukunft so sein?
Ihn zu managen wird zusehends schwerer, wie wir das jetzt auch gesehen haben. Aber ich finde, schaut da die internationale Gemeinschaft viel zu sehr weg. Was mit den Vereinten Nationen passiert ist in diesen letzten Jahrzehnten, ist wirklich haarsträubend. Ja? Mhm. Und so sieht die Situation aus. Israel ist hier sehr allein gelassen, wird auch in der Öffentlichkeit mit komplett falschen Augen gesehen. Meiner Meinung nach auch von vielen Journalisten, die noch nie in Israel waren, die Israel nicht beurteilen können. Ich wurde unlängst gefragt, zum Stichwort Kunstszene in Israel, ob Künstlerinnen und Künstler in Israel eigentlich Worte gegen die Regierung äußern dürfen. Und daraufhin habe ich gesagt, ja, Israel ist eine Demokratie und zwar die einzige in dieser gesamten Region.
Man muss dazu sagen, das Unwissen über die Region ist schon sehr bemerkenswert, aber das ist immer so bei gewissen Konflikten, da gibt es sehr viele Experten, ob es jetzt Corona oder dann der Ostkonflikt ist,
ja, aber die dann denke ich,
von der Materie relativ wenig wissen. Aber
da geht es ja nicht einmal um historisches Wissen. Ja? Das historische Wissen, das ist ja überhaupt nicht vorhanden. Ja? Wie ist Israel gegründet worden ist, was waren die Ursachen, ja? was waren die Gegebenheiten in der Region? Ja? Welche Staaten waren da, welche Staaten hatten die Kontrolle? Ich meine, darüber müssen wir auch einmal reden, das ist sowieso nicht bekannt. Aber dass man heute, wo es die Möglichkeiten gegeben hätte, nicht jetzt im Kriegszustand, aber in ein Land zu reisen, das eine Demokratie ist, um sich's anzusehen. Weil jeder redet über Israel und die wenigsten Leute waren dort und haben sich ein Bild davon gemacht.
Haben sich nur ansatzweise ein Bild. Aber da muss man im Umkehrschluss eigentlich sagen, Israel macht eine schlechte PR. Also wenn man es überspitzt formuliert.
Das ist sicher richtig, aber ich kann nur sagen, jeder, der dort war, kommt mit einem anderen Israel-Bild zurück. Und ich meine jetzt ganz konkret viele Journalistinnen und Journalisten, die Meinungsmacher sind und die über Israel berichten aus abgeschriebenen Agenturmeldungen, muss ich schon sagen.
Leider, Außenpolitik nennt man das. Ja.
Leider passiert das viel zu oft und waren noch nie dort. Mhm. Ja, und jetzt ist Israel ein Land, das, wenn es nicht im Kriegszustand ist, sehr, sehr leicht von Österreich aus erreicht
wird. Es geht relativ schnell. Ich möchte jetzt nochmal zum Abschluss zwei Fragen zum Krieg. Es steht vielleicht unmittelbar eine Reaktion von Israel auf den Iran bevor. Was rechnen Sie? Könnte, also erstens, wenn ja, wie wird das aussehen, Ihrer Meinung nach? Und zweitens, was wird die Reaktion sein, dass es noch ein größerer Krieg wird? Oder ist Israel in der Hinsicht vernünftig genug, dass man sagt, man macht das gezielt, um das nicht noch größer werden zu lassen?
Also ganz bestimmt Letzteres. Also es wird ganz bestimmt ein gezielter Angriff sein. Wobei ich sagen muss, es werden alle Staaten hier gefordert, Israel zu unterstützen. Nämlich im Kampf gegen das iranische Regime, dass das iranische Regime nicht in der Lage sein wird, Atombomben zu bauen. Ja. Mhm. Und wenn wir diesen Zeitpunkt versäumt haben, dann wird es grimmig, glaube ich, auch für Europa.
Ich sage das schon seit Jahren, dass ich der Meinung bin, dass der Konflikt ja nicht zwischen Hamas und Israel oder sondern es ist einfach ein Konflikt zwischen Israel und dem Iran. Und ich glaube, das wird zu wenig gesehen in Europa und im Westen. Teilen Sie die Meinung?
Absolut. Das habe ich eingangs auch gesagt. Ja, und Israel kämpft da wirklich einen Kampf für uns alle, für die gesamte westliche Welt, die ja de facto das Ziel ist dieser Terroristen und dieses Extrem-Islamismus.
Aber welche Unterstützung würden Sie sich vom Westen wünschen, was den Iran betrifft? Mehr Sanktionen oder
alles, was sozusagen möglich ist, Sanktionen, dann aber auch die Einladungspolitik zu überdenken, hinzureisen etc. Ja, da gibt es viele Möglichkeiten auf der diplomatischen Ebene. Ja. Aber das ist, finde ich, essentiell.
Noch abschließend vielleicht die Frage, wenn wir in einem Jahr wieder hier sitzen und auf zwei Jahre zurückblicken, auf den 7. Oktober, auf dieses Massaker, was würden Sie sich wünschen, was dieses Jahr passieren wird? Also einerseits von der Rezeption im Westen her und zweitens, was müsste in Israel passieren, dass hier ansatzweise wieder ein geordnetes Leben zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen.
Also zunächst einmal geht es darum, dass sich noch wirklich viele Menschen in Gefangenschaft befinden in Gaza.
In Geiselhaft.
Ich möchte mir nicht ausdenken, wie es diesen Menschen, so sie noch am Leben sind, geht. Ich nehme an, dass doch einige am Leben sein werden, denn ja, die Hamas-Führer umgeben sich ja mit diesen Geiseln, damit sie ja nicht sozusagen selbst zu Schaden kommen. Das heißt, ich würde mir wünschen, dass möglichst schnell diese Menschen wieder nach Hause kommen und dass man versucht, bitte mit Hilfe der internationalen Gemeinschaft für Gaza eine Lösung zu finden. Ja? Und dann unbedingt sich sofort die Bildung anzusehen, auch die UNRWA, das muss unbedingt in Angriff genommen werden, dass man sich anschaut, was die UNRWA dort treibt. Ja? Es kommt ja Gott sei Dank jetzt immer mehr auch ans Licht, wer da alle involviert ist in eigentlich die Terroraktivitäten von Seiten der UNRWA, dass die Schulbücher, die zum Teil von der EU, also auch von uns finanziert werden, einen einschlägigen Inhalt haben. Das sind Dinge, die unterbunden gehören und ich hoffe, dass, also es wird sicher nicht in einem Jahr das alles geschehen können, aber das wäre schon ganz, ganz wichtig.
Sollte Israel in Gaza die Kontrolle übernehmen oder sollte es irgendwie Saudi-Arabien, Ägypten oder wer sollte die Ordnung aufrechterhalten oder den Aufbau leiten? Wer sollte das Ihrer
Israel
Meinung
machen? Israel ist vor 19 Jahren aus dem Gazastreifen abgezogen. Ich habe das damals jetzt noch ganz genau in Erinnerung, wie das damals abgelaufen ist. Durfte das auch als Journalistin noch begleiten. Sozusagen, es war sehr schmerzhaft für Israel, weil viele Menschen dort gewohnt haben. Viele Israelis haben im Gazastreifen gewohnt und wollten eigentlich dort nicht weg. Mhm. Israel hat den Gazastreifen komplett geleert. Dort war kein einziger Jude, kein einziger Israeli mehr. Und daher wird sich Israel ganz sicher das nicht antun, dort jetzt hineinzugehen und die Kontrolle übernehmen zu wollen. Also davon gehe ich aus. Und da wäre natürlich ganz stark gefragt, die arabischen Nachbarstaaten, dass man da eine gemeinsame Möglichkeit findet, den Gazastreifen zu befrieden.
Dann sage ich danke für das Gespräch.
Danke.
Eine Produktion von MENAWATCH, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.